Also ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns heute Abend einladest und sagst, komm, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Und wir nehmen diese Einladung an und wir wollen sehen und schmecken. Wir wollen probieren die Güte Gottes. Wir wollen die Güte Gottes praktisch erfahren. Und du möchtest uns heute Abend wirklich ganz nahe sein, uns begegnen, jetzt durch dein Wort und durch den Heiligen Geist. Danke für heute Abend. Amen. Herr, du bist da. Halleluja. Danke, Herr. Du bist da. Du bleibst da. Der Herr ist ewig bei uns. Amen. Der Heilige Geist wird bei uns bleiben ewiglich. Du bist da, Herr. Danke, Vater, für heute Abend. Amen.
Und einen Menschen 5 Sekunden glücklich machen, ist etwas für die Ewigkeit. So ein Lichtblick, ein Lichtstrahl. Und wir danken Gott, dass wir das tun durften, hier und da. Wir stehen nochmals auf. Herr Jesus, wir segnen das Opfer, wir segnen die Gaben und wir möchten zu deiner Ehre, Herr, all das nach zu dir bringen und dir geben. Segne jeden Einzelnen heute Abend von uns. Danke. Amen. Ich denke, es ist wichtig, dass man auch seine Stimme erhebt, denn wir Christen haben etwas in dieser Welt auch zu bieten. Und so heute Abend, ich weiß nicht, wie schnell das geht, wie viel Zeit ihr habt, ob ihr noch warm seid oder friert, wie es ist. Ich möchte euch herzlich einladen für die nächsten Gottesdienste, zuerst einmal ganz schnell. Heute Abend habe ich das Thema auf dem Papier, aber inwieweit ich da hinkomme, weiß ich nicht. Sicherheit in Entscheidungen. Morgen ist das Thema, wie führe ich ein übernatürliches Leben? Und am Sonntag um 10 Uhr ist das Thema das Weihnachtsereignis. Die Gottesdienste über Heiligabend. Wir haben Heiligabend 2 Gottesdienste, und zwar um 16 Uhr und um 23.30 Uhr. 2 Gottesdienste. Noch eine Frage zwischendurch, weil Dienstag, eigentlich ist Dienstag vermietet die Kirche, weil aber Dienstag doch die Mieter hier nicht drin sind, wir können also ohne weiteres, wenn jemand es in die Hand nimmt und macht und sagt, also ich engagiere das, wir könnten für Alleinstehende etc., die könnten gemütlich zusammen Weihnachten hier in der Kirche feiern, wer also keine Familienangehörige hat oder wie auch immer. Also die Möglichkeit besteht, müssen wir dabei das sagen, sodass ich vielleicht noch bekannt gebe, wenn der Wunsch da ist, oder ihr geht zu euren Familien, je nachdem, was ihr machen wollt. Die Möglichkeit ist da. Dann am Mittwoch, den 25. Dezember, haben wir um 11 Uhr den Gottesdienst. Steht alles auf dem Zettel drauf. Auch der neue Rundbrief ist da. Auch kurzer Bericht über die Reise in Russland ist auch drin enthalten. Okay, heute Abend Lukas Evangelium Kapitel 9. Da werde ich vielleicht mal einsteigen. Ich weiß nicht, ihr müsst für mich beten, dass ich irgendwo lande. Ich fliege jetzt mal ab und hebe ab. So, und Gott möge helfen, dass wir einfach so an diesem Thema ein Stück weit arbeiten. Denn wir wollen auch nachher noch beten, denn vielleicht sind Nöte da, vielleicht sind Probleme da, vielleicht sind Schwierigkeiten da. Vielleicht brauchen Menschen Antwort für ihre Fragen, Sicherheit in Entscheidungen. So, wie geht es weiter? Wir wollen uns Zeit auch zum Gebet nehmen und nicht nur einfach sagen, eine gute Zeit zusammen haben, sondern auch Gott suchen. Lukas Kapitel 9, eine Geschichte von Leuten, die nicht wissen, was sie wollen. Als sie auf ihrem Weg weiterzogen, redete ein Mann Jesus an und sagte, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete, die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er, folge mir nach. Der erwiderte, lass mich zuerst hingehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkündige das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, zuvor aber lass mich doch von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus erwiderte ihm, keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taucht für das Reich Gottes. Soweit als Einstieg für das Thema heute Abend. Vater, ich danke dir, dass du uns Gnade schenkst, nicht wankelmütig zu sein, sondern dass du uns Gnade schenkst, uns zu entscheiden, zu wissen, was links und rechts ist, was wir wollen, und nicht irgendwie, dass wir faule Ausreden suchen, sondern dass wir wirklich zielbewusst leben und zielbewusst unsere Straße ziehen, Herr, geradeaus. Ich danke dir, dass du uns heute Abend leiten willst mit deinem Heiligen Geist. Amen. Der Unterschied zwischen uns und den Tieren ist, dass wir Menschen über unser Leben nachdenken. Das ist der Unterschied, dass wir nicht vom Instinkt her leben, nur wenn ich Hunger habe und dann anfange zu jagen und wenn ich keinen Hunger habe, mache ich meinen Winterschlaf, sondern wir Menschen haben einen Lebensentwurf, wir haben ein Konzept, wir wissen, was wir wollen. So, und Gott stellt von Anfang an den Menschen vor der freien Wahl im Paradies, links und rechts. Dieser Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der Mensch muss sich entscheiden. Entscheidet er sich richtig? Du frierst, geh nach hinten. Das ist wärmer. Die, wo frieren, die sollen ruhig in der Mitte sich hinsetzen, da ist schön warm. Da werden sie schön gebrutzelt. Auch, man muss sich entscheiden können, wo man sitzt und wie man sitzt. Wenn man sich entscheidet, ich sitze lieber im Kalten, komm weiter nach vorne. Aber wenn du Wärme haben willst, dann entscheide dich, ich sitze zur Mitte. Also er wählt. In der Bibel heißt es vom Josua einmal, er wählt, wem ihr dienen wollt. Also jetzt wähle. Wir haben diese Wahl und wir müssen wählen, welchen Beruf wir lernen, wen ich heirate. Gerade bei der Ehe. Nirgendwo ist so die Entscheidungsfähigkeit gefordert wie bei der Ehe. Wen soll ich heiraten? Die große Frage, die Saul von Tarsus stellte, Herr, wer bist du? Und nachdem du rausgekriegt hast, Herr, wer bist du? Die zweite Frage, die Saul von Tarsus stellt, Herr, was willst du? Also, Herr, wer bist du? Herr, was willst du? Und es ist so wichtig, dass wir die richtige Entscheidung treffen. Herr, was willst du? Herr, was willst du? Gott schenkt gerade in stürmischen Zeiten, gibt uns Hilfe, sich zu entscheiden. Gibt uns Hilfe, gerade in stürmischen Zeiten, in Schwierigkeiten. Krisenzeiten sind Entscheidungszeiten. Und da sollte man nicht den Kopf verlieren, sondern man sollte den kühlen Kopf bewahren. Gott gab uns den Geist der Besonnenheit, das heißt der Überlegenheit, des Nachdenkens. In Krisenzeiten kann man schlimme Fehler machen, die man nie mehr wieder gut macht. Oder man kann sich so entscheiden, dass man sagt, ich habe richtige Wahl getroffen. Die entscheidende Wahl. Das ist so wichtig für unsere Ewigkeit, für unser Leben. So wie man sich bettet, so liegt man. Deshalb ist es wichtig, dass man die richtige Entscheidung trifft, auch wo wollen wir wohnen, wo wollen wir arbeiten und was wollen wir tun. Entscheidung ist immer Willenssache. Und zwar, ich will oder ich will nicht. Deshalb entscheiden können sich nicht Unmündige. Kinder können sich nicht entscheiden. Babys können sich nicht entscheiden. Die leben nach dem Instinkt. Haben sie Hunger, schreien sie. Haben sie keinen Hunger, schlafen sie. So, wir müssen vom Willen her entscheiden und nicht nur vom Gefühl her. Viele Menschen entscheiden sich vom Gefühl. Sie haben Schröder gewählt, nur als Beispiel, oder Fischer gewählt, weil der Mann so nett aussieht oder so schön angezogen ist oder so freundlich aussieht. Und dann schreien sie, jetzt muss man ihn abwählen. Sie haben nur nach dem Äußeren gewählt. Sie haben nicht auf das Herz geschaut. Sie haben nicht auf den Menschen geschaut. Sie haben nicht auf seinen Glauben geschaut, auf sein Inneres. Nur nach Sympathien. Wer sich von Sympathien sich leiten lässt. Also Entscheidungshilfen will ich geben. Also Sicherheit in Entscheidungsfragen. Nicht Sympathie oder Antipathie. Sondern man muss wirklich wissen, was ist er? Was glaubt er? Was denkt er? Und so weiter. Also sich nicht von Äußerlichkeiten leiten lassen. Kleider machen Leute zwar, aber was steckt hinter diesen Kleidern? Hinter dem Gewand? Andere wählen nach dem Bauch oder andere überlassen alles dem Zufall oder gehen nach dem Gefühl. Auch die Vernunft ist nicht das Mittel, wie man sich richtig entscheidet. Also nur logisches Denken, auch das reicht nicht aus. Wer nur so drauf losfährt ins Blaue, der also nicht nachdenkt, wohin er will und was er will, der sich keine Gedanken macht über sein Leben, der ist wie ein Bogenschütze, der einfach sagt, jetzt schieße ich. Und er schießt irgendwo ab. Er hat kein Ziel. Ein Mensch, wenn er sich entscheiden soll und sich richtig entscheiden soll, dann muss er ein Ziel haben. Aber ein Problem, was heute viele Menschen haben, ist, entweder haben sie gar kein Ziel oder sie haben zu viele Ziele. Deshalb können sie sich nicht entscheiden, weil sie entweder zu viel oder zu wenig oder gar kein Ziel haben. So, man muss mündig sein, reif sein, um sicher sich zu entscheiden, abwägen, prüft alles und das Gute behaltet, also Sicherheit in Entscheidung. Man braucht Orientierung. Zuerst einmal, ich muss wissen, wenn ich mich entscheide, ich muss zuerst mal einen Fixstern haben, einen festen Punkt, womit ich die Welt aus den Angeln heben kann. So, ich brauche etwas, nach dem ich mich ausrichten kann. Und um sicher sich zu entscheiden, brauche ich einen festen Punkt. Und dieser feste Punkt ist für mich heute Abend Gott, Jesus Christus, sein Wort. Das ist dieser feste Punkt. Und von daher kann ich dann meine Entscheidung treffen. Also ich schaue nach oben, ich lege mich fest und ich sage, so will ich es haben. Und dann schieße ich ins Volle. wenn ich eine Orientierung habe. Der Mensch ist eigentlich geschaffen in seinem Hirn. Und in unserem Hirn sind wir auf Religion angelegt, von Gott her. In unserem Denken sind wir auf Gott angelegt. Und deshalb, ich kann mich nicht richtig entscheiden, wenn ich Gott nicht mit einkalkuliere, einbeziehe und hineinnehme in das, was mein Leben sein sollte. Er wählt, sagt Josua, einmal in seiner Predigt, in seiner Rede vor dem Volk, er wählt, wem ihr dienen wollt. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Erst wenn man sich für Gott entschieden hat, kann man erst anfangen, sein Leben auszurichten. Die Bibel spricht sehr viel von Gottlosen. Die Bibel sagt, dass die Gottlosen wie Spreu sind. Was ist ein Gottloser? Denkt doch drüber mal ein bisschen nach, ganz schnell. Ein Gottloser ist einer, der sich nicht an Gott gebunden hat oder mal gebunden war, aber sich von Gott gelöst hat. So, der hat den Stern verloren. Die Weisen aus dem Morgenland, sie haben den Stern gesehen, sie sind dem Stern gefolgt und dann irgendwie haben sie auf dem Weg nach Jerusalem menschlich gedacht und sie haben sich entschieden, wir gehen nach Jerusalem. Das ist der richtige Weg. Dort wird der neugeborene König der Juden sein und sie haben den Stern verloren. Bis sie sich wieder besonnen haben, nicht auf die Vernunft, nicht auf die Logik, nicht auf das Menschliche, nicht auf das Äußere gehen, sondern wir müssen wieder nach oben schauen. Wir müssen wieder den Stern sehen. Und als sie den Stern sahen, wussten sie, wo es lang geht, nach Bethlehem. Sie hatten die Schrift auf der einen Seite. In der Schrift wurde gesagt, und du Bethlehem, die Kleinste unter den Städten, in dir soll der Messias geboren werden. Orientierung ist zuerst mal wichtig, damit wir uns ganz klar entscheiden können. Wir müssen wissen, wohin wir wollen. Und ich kann mich richtig entscheiden, wenn ich weiß, ich will nach Mailand oder Moskau oder New York, wenn ich ein Ziel habe in meinem Leben. Zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist Prioritäten setzen. Nummer eins, was will ich? Wozu bin ich da auf dieser Welt? Was ist der Plan Gottes für mein Leben? Der Plan Gottes für mein Leben ist nicht, dass ich Missionar werde oder dass ich Prediger werde oder dass ich Kinder kriege oder dass ich heirate oder dass ich dies und jenes mache, Gärtner werde. Der Zielplan Gottes ist, ich bin für den Thron bestimmt. Für oben. Das ist der Ziel und Plan Gottes für mein Leben. Dass ich Gott verherrliche, dass ich Gott diene. Und das ist egal dann wo und wie und was. Und eigentlich trifft der Mensch nicht zu viele Entscheidungen in seinem Leben. Weil die meisten Leute denken, ich muss mich immer und immer und immer wieder neu entscheiden. Nein. Eigentlich trifft der Mensch ein oder zwei, höchstens, allerhöchstens mal, drei Entscheidungen in seinem Leben. Alles andere sind Folgeentscheidungen. Da werden Weichen gestellt in deinem Leben und nachdem der Zug rollt, das Leben läuft, nachdem die Dinge passieren, da gibt es kein Zurück mehr. Dann ergibt sich das aus dem einen und dem anderen. Bei Jesus, es ergab sich, es begab sich. Geistliche Orientierung beginnt im Wort Gottes. Jemand kam zu mir, kommt immer wieder vor und sagt, ja, Gott spricht nicht zu mir. Gott spricht nicht zu mir. Es ist die größte Dummheit zu sagen, Gott spricht nicht zu mir. Gott spricht zu jedem Menschen. Du musst nur sein Buch nehmen und hier anfangen zu lesen. Da spricht er. Da heißt es immer wieder, so spricht der Herr. So spricht der Herr. Also wenn du Gottes Reden vernehmen möchtest, verstehen möchtest oder hören möchtest, lies die Bibel. Dann wird Gott zu dir reden. Und du kannst die Bibel aufschlagen, wo du willst. Überall spricht Gott zu dir. Und da beginnt vom Wort Gottes, beginnt Gott uns zu leiten. Und deshalb beginnt Gott uns zu führen, vom Wort Gottes her, beginnt Gott uns zu führen und zu leiten. Wenn ich mich orientieren möchte, die alten Seefahrer, die haben sich immer nach dem Polarstern sich orientiert. Morgenstern und Abendstern. Immer nach dem Polarstern sich orientiert. Und unser Kompassnadel, weißt du, unser Kompassnadel in unserer Hemisphäre zeigt immer zum Nordpol. In der Bibel steht es, hoch im Norden ist dein Thron. Also, lass uns mal das bildlich sehen. Also, die Nadel, unser Kompassnadel zeigt immer eine Richtung. Und deshalb der Heilige Geist, das Wort Gottes, zeigt immer eine Richtung, wenn wir das richtig verstehen. Und da kann ich mich orientieren. Das ist, wo ich mich orientieren kann und da treffe ich meine Entscheidung. Also ich habe meinen Kompass und dann gehe ich in diese Richtung und ich wähle, muss vielleicht Umwege machen. Umwege sagen mir noch gar nichts, dass ich vom Ziel abweiche. Manchmal sind Umwege sehr schön und auf Umwegen entdecke ich die Umgebung. Wenn ich immer die
Schnellstraße fahre und immer Vollgas fahre, ich entdecke nicht das Umfeld, die Umgebung, aber durch Umwege. Aber ich behalte das Ziel im Auge. Paulus sagt, lasst euch das Ziel nicht verrücken. Wer hat euch das Ziel verrückt? Oder wer hat euch aufgehalten? So, wir müssen immer das Ziel vor Augen haben. Für was lebe ich? Was will ich? Und dann kann ich mich ganz leicht entscheiden. Und dann fällt es mir nicht schwer zu entscheiden. Also ich entscheide mich sehr leicht und ich kann mich sehr schnell entscheiden auch. Und dann, ich wäge es ab, frage ich, dient es mir gut? Dient es den anderen gut? Nützt es was? Bringt es was? Verherrlicht es Gott? Und so weiter. Und wenn ich ein paar Aspekte sehe, wenn es Gott verherrlicht, wenn es mir nützt, anderen nützt, dann ist es eine gute Sache. Warum soll ich das nicht tun? Fürs Ziel, wenn es mich dem Himmel näher bringt, warum soll ich das nicht tun? Wenn du und ich, wenn wir mit Gott übereinstimmen, wenn Gott in dir ist und du in Gott bist, dann werdet ihr immer im Einklang sein und ihr werdet nicht unwissend sein, sondern immer wieder weise handeln und sofort verstehen. Verstehen ist, wenn Kopf und Herz übereinstimmt. Das ist Verstehen. Dann kann man sich entscheiden, wenn Kopf und Herz übereinstimmen. Deshalb, wenn ihr manchmal die Bibel liest, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Weißt du, das ist Sicherheit, absolut. Ja, ja, nein, nein. Ja mit dem Kopf, ja mit dem Herz. Nein mit dem Kopf, nein mit dem Herz. Deshalb wird immer wieder doppelt betont. Also manche Wahrheiten werden doppelt betont. Eins mit dem Kopf und eins mit dem Herzen. Sag dein Herz ja, dann soll auch dein Kopf ja sagen. Sagt dein Herz nein, dann soll auch dein Kopf nein sagen. Also ja, ja, nein, nein. Eure Rede, euer Denken, eure Entscheidungen, eure Wahlen sollen ja, ja, nein, nein sein. Sicherheit in Entscheidungen. Übereinstimmung, Einklang im Leben. Wir haben die Weissagung Gottes, wir haben prophetische Worte, obwohl Prophetie und Weissagung ein Stückwerk ist, aber diese Dinge gehören auch als Hilfsmittel zur Entscheidung. So, diese Dinge gehören auch zur Entscheidung. Um herauszufinden, dass etwas, was ich tue, der Wille Gottes ist, ist vielleicht wichtig zu wissen, mein Fleisch will nicht Gott dienen. Also ich weiß nicht, wie dein Fleisch ist, aber mein Fleisch lehnt sich gegen Gott auf. Also das ist das Natürliche. Ich lehne, wenn Gott sagt, tu das, was sagt der Johannes? Nein, Herr. Nein, Herr. Absolut, du kriegst mich nicht hin. Aber dann, Gottes Mühlen malen langsam und trefflich fein. Ein gutes Zeichen ist, wenn dein Fleisch Nein sagt, dann muss es von Gott sein. Gewiss, wenn dein Fleisch Nein sagt, denn das, was dem alten Menschen nicht gefällt, denn dem alten Menschen gefällt nicht Tiefgang, der Weg des Kreuzes. Dem alten Menschen gefällt nicht sich demütigen. Dem alten Menschen gefällt nicht zu arbeiten. Er möchte alles geschenkt haben. Er möchte überschüttet werden, so im Schlaraffenland leben. Aber der Herr sagt, kämpfe, ringe, untu, mache und so weiter, handle. Also, was dem alten Adam, der alten Eva nicht gefällt, das muss von Gott sein. Sicherheit in Entscheidungsfragen. Also das ist wichtig, dass ich das weiß. Also man geht zuerst mal in die andere Richtung, der Prophet Jona. Und dann nachher, wenn Gott einen überredet hat, wenn Gott einem begegnet ist, wenn dann doch Gott, wie beim Propheten Jeremia, du hast mich überredet, du hast mich überwältigt, also ich kann nicht mehr anders. Oder wie die Jünger Jesu voll Heiligen Geistes gesagt haben, wir können nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Also wir sind durchdrungen. Und wir werden von Gott durchdrungen. Unser Leben muss Tiefgang haben. Das ist sehr wichtig. Wenn ich Tiefgang habe, wenn ich Fundament habe, wenn ich eine Grundlage habe, wenn ich weiß, so arbeitet Gott. Jesus hätte auch einen anderen Weg gehen können. Aber was hat Jesus gewählt? Den Kreuzesweg. Er richtete seinen Blick schnurstracks auf Jerusalem. Ließ sich nicht abbringen. Petrus hätte ihm helfen wollen. Er hätte ihn verteidigt und eingegriffen. Aber nein, er wollte diesen Weg ganz bewusst gehen, den Kreuzesweg. Und ich glaube, wenn es Kreuzesweg für dich ist, es ist ein guter Weg. Ein Weg, wo du verzichtest vielleicht um Jesu Willen, wo du um Jesu Willen Opfer bringst, wo du die zweite Meile gehst, mehr tust, als du solltest. Natürlich ist heute, fast kann man gar nicht verlangen von Menschen, mehr zu tun, als sie sollten. Man ist schon froh, wenn sie das tun, was sie sollten, aber mehr tun, als was sie sollten. Das ist ja Wahnsinn in unserer Gesellschaft, in unserer bequemen Genussgesellschaft. Aber deshalb geht's auch so manchmal im Leben der Menschen nicht so vorwärts, wie man vorwärts kommen möchte.
Die Bibel lesen, das ist zuerst einmal sehr wichtig, um herauszufinden, was will Gott. Wenn ich vor einer Entscheidung stehe, dann frage ich mich, ist das der Wille Gottes für mein Leben? Dann frage ich, was sagen die Leute um mich herum? Ist es für mich der Wille Gottes, das zu tun? Denn wo viele Ratgeber da sind, wo das könnte es sein. Also lass zwei oder drei Weissagungen und die anderen richten. Also was sagen die Mitmenschen? Wo die sagen, komm, lass die Finger weg, du bist nicht gewachsen der Sache. Dann möchte ich das als eine Warnung akzeptieren. Oder wir sind noch nicht so weit, dass wir das tun. Vielleicht mag es sein, dass es eine Vision ist, eine Schau von Gott ist, aber das noch nicht reif ist. Was sagen meine Finanzen? Kann ich das ausführen? In der Bibel heißt es, wir sollen immer die Kosten überschlagen. Wenn du einen Turm baust, da sollst du die Kosten überschlagen. Kannst du es ausführen, kannst du es nicht ausführen? Also wir sollten die Kosten überschlagen. Also um eine sichere Entscheidung zu treffen, ich muss mal rechnen, mal mich hinsetzen, nicht nur beten, sondern auch rechnen. Und nicht nur Bibel lesen, sondern auch rechnen. Kann ich das, brauche ich 10.000 Mann, brauche ich noch 100 Mann, oder wie führe ich dieses Ding aus? Gewiss, du kannst, wenn Gottes Gnade über dein Leben kommt, du beim Gideon, du kannst mit 300 Mannequins ein Heer von 30.000 Soldaten in die Flucht schlagen. Das kannst du, aber du musst es wirklich wissen. Ist das Gottes Wille? Und schau diese Geschichte mit Gideon an. Gideon wusste, er ist berufen von Gott. Du streitbarer Held. Aber er sagt, lieber Gott, das kannst du mir schön erzählen. Das glaube ich dir nicht. Gib mir ein Zeichen. Hat er Vlies ausgelegt. Sicherheit in Entscheidungen. Hat den Vlies ausgelegt. Teppich so. Könnt nachlesen in der Bibel. Einmal so und einmal so. Das kann Zufall sein. Ich gebe nichts auf Zufälle, sagt Gideon. Aber es ist eine Entscheidungshilfe. Wir brauchen Entscheidungshilfen, damit wir wirklich hundertprozentig sicher sind, das ist der Weg, den gehe ich. Und dann denkt, nee, jetzt will es wissen, was die Feinde erzählen. Dann hört er im Lager, im Feindeslager bei den Midianitern, also heute Nacht haben wir geträumt. Und dann hören sie auf die Träume, was sie nachts geträumt haben. Und dann ist genau das Gideons Gerstenbrot alles plattwalzt. Da denkt er, Mensch, guck mal an, das ist es. Und dann führt Gott ihn so, dass er es angreift. Nachdem er sich überzeugt hat, nachdem er sein Herz geprüft hat, nachdem er sein Ohr geprüft hat, nachdem er seine Augen benutzt hat, um sicher zu sein, nachdem er seine Sinne der Wahrnehmung alle eingesetzt hat, dann hat er erst gehandelt. Und es ist so wichtig, dass du die Sinne, die Gott dir gegeben hat, deine 5 Sinne gebrauchst. Dass du deine 5 Sinne gebrauchst, die Gott gegeben hat. Und dann erst, wenn alle deine Sinne Ja geben, grünes Licht geben, dann solltest du gehen und nicht zögern. So war es beim Gideon. Dann verherrlicht das, was ich vorhabe, Gott. Preist es Gott, dient es zur Ehre Gottes, macht es Gott groß. Ist es ein Gehorsamschritt? Also eine Entscheidung, die du triffst, ist das ein Gehorsamschritt? Habe ich den Befehl von Gott? In der Bibel heißt es, viele rennen und Gott hat sie nicht gesandt. Das ist typisch für falsche Propheten. Die rennen und ich habe sie nicht gesandt. Also eine Entscheidung, etwas zu tun, weil der andere das macht, jemand nachzuahmen, jemand zu kopieren, das ist verkehrt. Also nur deshalb, weil jemand anders das macht, ist verkehrt. Etwas zu tun, weil irgendjemand dir das sagt, mach das, ist auch verkehrt. Es muss von dir kommen. So viele Menschen leiden unter Zwang. Die tun Dinge, weil sie gezwungen werden. Sie möchten nicht negativ auffallen. Sie möchten in sein. Aber weil sie in sind, tun sie nicht den Willen Gottes. Deshalb in sein ist noch nicht gesagt, dass du richtig stehst. So gesellschaftlich in sein. Mit der Gesellschaft mitgehen. Wie triffst du deine Entscheidung? Nur weil es in ist? Nur weil die anderen es tun? Nur weil jemand es dir sagt zu tun? So der Zwang? Wichtig ist, dass das, was wir tun, dass wir wissen, Gott hat zu mir geredet. Gott hat zu mir gesprochen. Das ist es. Den Weg gehe. Wenn Gott uns nicht den Auftrag gegeben hat, wir können dem Herrn nur den Weg bereiten und nur den Weg Gottes gehen, wenn Gott zu uns gesprochen hat. Deshalb ist sehr wichtig zu wissen, was sagt Gott? Was sagt Gott zu der Sache? Ohne Gespräch mit dem Gott, mit dem Herrn, mit dem Heiligen Geist, mit seinem Wort, ohne Kommunikation, gibt es keine Orientierung, keine Führung, keine Leitung, auch keine sichere Entscheidung. Hast du schon mit Gott die Sache abgesprochen, die du tun möchtest? hat Gott dir Gewissheit gegeben. Die Bibel sagt, der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis. Nicht nur von der Erlösung, steht hier gar nicht drin in der Bibel so. Denn welche der Geist Gottes leitet, diesen Gottes Kinder. Kann der Heilige Geist uns anleiten, kann uns, wo habe ich die Impulse her? Wer hat mir diesen Impuls gegeben, diese Idee, auch wenn es eine Schnapsidee sein möge? Wo habe ich die her? Der Apostelkonzil ist eine interessante Geschichte. Zuerst haben sie sich gestritten und gezankt. Dann haben sie geredet miteinander, lange Zeit haben sie miteinander beredet. Dann steht Petrus auf, eine Predigt, hält eine Predigt und nach der Predigt heißt es, es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen, keine Lasten, keine weiteren Lasten den Heiden mehr aufzulegen. Im Gespräch, im Streitgespräch wirst du nicht zu einer Entscheidung kommen, in der Diskussion, auch in einem Dialog kommst du nicht weiter. Wenn du Gottes Führung haben möchtest, die Predigt ist wichtig, das Wort Gottes. Der Glaube kommt aus der Predigt. Nachdem Petrus auftrat und sagt, Brüder, hört mir jetzt zu, jetzt reicht's mir jetzt irgendwo. Hört mir bitte gut zu. Ihr wisst ja, wie Gott mich geführt hat. Und Petrus gibt sein Zeugnis. Er ergreift die Initiative. Er hält eine Predigt. Und nach dieser Predigt, dann hören sie auf zu babbeln. Dann hören sie auf zu diskutieren. Dann hören sie auf, sich zu beratschlagen. Dann heißt es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Dieser fromme Jakobus hält den Mund. Der ist ein Traditionalist. Nur der Tradition, nur Gesetz und so weiter. Hält den Mund und er ist ruhig. Und es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Sicherheit in Entscheidungsfragen. Sicherheit gibt es, wenn man selbst sicher ist. Wenn man selbst sicher ist, das ist es. Sicherheit erreicht man durch Trennung, durch Sondieren und Sortieren. Plötzlich entscheidet man sich für eine Sache, legt man sich auf eine Sache fest, da entsteht Sicherheit. Wenn du aber noch so mehrere Sachen im Ofen hast, so noch so im Feuer hast, und so, da kannst du dich nicht entscheiden. Die. Weißt du, und wenn du die Bibel wie ein Orakelbuch benutzt, kannst du auch nicht richtig entscheiden. Also viele, ich möchte jetzt also auch warnen, Gottes Kinder, die Bibel als Orakelbuch zu benutzen. Da ist ein junger Mann irgendwo und der betet, lieber Gott, der hat mehrere Mädels in der Gemeinde, die ihm gefallen würden. Wen soll ich heiraten? Welches Mädel? Und dann macht er die Bibel, das machen viele Christen, so die Bibel lesen, machen die Augen zu und sagen, da wo ich aufschlage, das ist es. Diesen Vers nehme ich als Wort Gottes. Orakel. Ist genauso, als wenn du Horoskop lesen würdest. Ist genau das Gleiche, so Orakel zu verwenden. Und weißt du, was der macht, der gute Mann? Der betet. Der Teufel kann auch einen verführen und einen leiten. Der betet, macht die Augen zu. Deshalb ist es so wichtig, die Bibel permanent fortlaufend zu lesen. Und Gott kann an dieser fortlaufenden Bibellese reden. Aber was macht der Bursche? Eine lange Dürre kommt. Und dann hat er die Schlange da geheiratet. Eine lange Dürre kommt. So, das war. Hat er das Wort Gottes genommen. Eine lange Dürre kommt. Die ist es. Aber vielleicht war es jemand anders. Das Wort Gottes als Orakelbuch. Leute, so geht's nicht. So kann der Teufel uns schon da in den Nesseln setzen. Sich ein Ziel setzen. Und ich glaube, dass gerade beim Heiraten, dass Gott uns Kopf gegeben hat, da müssen wir fragen, stimmt die Seele, stimmt der Geist, stimmt der Körper? Stimmen wir da aufeinander? Nicht die lange Dürre oder auch, wer es auch immer ist, sondern wir müssen rausfinden, passen wir auch zusammen. Man muss Spreu vom Weizen trennen. Das ist also die Entscheidung. So viele Christen sind verunsichert, weil sie zu viele Entscheidungen treffen. Das möchte ich und das möchte ich und das. Nein, wir müssen uns festlegen. Erlaube mir noch, dass ich meinen Vater beerdige. Erlaube, dass ich noch Abschied nehme von zu Hause. Erlaube mir. Weißt du, er möchte auch noch was anderes. Er möchte zwar Jesus nachfolgen, er möchte Jesus dienen, das weiß er ganz genau und Jesus ruft ihn, aber erlaube mir. Und deshalb sagt Jesus, wer die Hand an den Pflug zieht und sieht zurück, der ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Also wer noch das andere auch noch mitnehmen möchte. Wir müssen eigentlich, um in den Himmel zu kommen, schon, das tut mir leid, dass ich das sage, wir müssen Scheuklappen haben. Wir müssen Scheuklappen haben, wenn wir in den Himmel kommen möchten. Die Astronauten, die zum Mond geflogen sind, die haben Scheuklappen gehabt. Als die in die Raumkapsel einstiegen und im Training davor, das wurde denen ganz klar eingetrichtert und eingehämmert, da durften sie keine Gefühle haben, die durften an gar nichts denken, nichts war ihnen mehr wichtig, sie mussten nur eins, den Mond vor Augen haben. Dort müssen sie ankommen, dort müssen sie landen und von dort wieder zurückkommen. Das war alles. Das ist ihre Mission, das war ihre Sendung. Wenn du dein Ziel in da, wenn du deine Berufung erreichen möchtest, deine Berufung festmachen möchtest, musst du das Ziel vor Augen haben für dein Leben und nichts anderes denken. Da noch liebäugeln mit dem und jenem noch liebäugeln und dies und jenes noch. Und dann kommen wir auf Kompromisse. Und wenn wir anfangen, einmal Kompromisse zu schließen, da Kompromisschen, dort ein Kompromiss und dort ein Kompromiss, so ist dann unser Leben voller Kompromisse und unser Leben ist nicht mehr das, was es sein sollte, was Gott von uns wollte. Und dann bedauern wir uns, dass wir überhaupt nichts erreicht haben. Jaget nach dem vorgestreckten Ziel. Entscheidungen stellen für sein Leben, das will ich. Ich möchte. Und dann, was möchtest du? Du brauchst zuerst einmal die Offenbarung. Bevor du überhaupt loslegst heute Abend und anfängst, dein Leben zu gestalten und anfängst, Weichen zu stellen in deinem Leben, du weißt nicht, in welche Richtung du gehen sollst. Du sollst dich fragen, in welche Richtung du gehst. Da war irgendwo ein Ritter, ein tapferer Ritter, ein guter Ritter von seinem Herrn und er ist mal losgezogen. Und dann hat er gekämpft und gefochten und er kam zurück verbeult, verdreckt, verstaubt, kommt zurück zu seinem Herrn und sagt, mein Herr, heute, das war eine Schlacht, heute, das war ein Kampf. Ich habe gekämpft und dann fragt der Herr, wo hast du gekämpft? Ja, im Westen. Und ich habe alles erledigt, sie alle platt gemacht und so weiter. Sagt der Herr, wo warst du? Im Westen. Da habe ich doch gar keine Feinde, sagt der Herr. Aber dann sagt der Ritter, ab heute hast du welche. Ab heute hast du welche. Ab heute hast du welche. In die falsche Richtung. Du kämpfst und du wunderst dich, dass du plötzlich Feinde irgendwo hast. Du machst die Feinde, deine hausgemachten Feinde, weil du in die falsche Richtung kämpfst. Wir müssen eines wissen, wenn wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht mit Menschen. Unser Kampf ist ein geistlicher Kampf. Unser Kampf ist ein geistlicher Kampf. Deshalb, für unseren Kampf, bevor wir aufs Schlachtfeld gehen und loslegen, müssen wir von Gott fragen, Herr, in welche Richtung? Wo schickst du mich? Nicht das, wo wir hingehen und wo wir gerne hin wären, sondern, Herr, wo möchtest du mich haben? Und dann, was heißt du mich zu tun? Erwählt, wem ihr dienen wollt, sagt Josua. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Erwählt. Also triff eine Entscheidung und Josua hat bereits schon in seinem Leben mehrmals die Entscheidung getroffen. Als er als Kundschafter und Spion im Kanaan einmal war, da alle 10 Kollegen, die waren gegen diese Aussage. Wir können es nicht, haben die gesagt. Und Josua sagt, wir können es. Er hat sich also festgelegt in einer Stunde, wir können es, wir schaffen es. Und also wenn Josua am Ende seines Lebens steht und sagt, er wählt, wem ihr dienen wollt, hat er schon längst irgendwo in seiner Jugend, als junger Mann, als Spion, sich schon als standfest erwiesen. Er hat sich festgelegt, wir können die Riesen wie Brot fressen, wir können die Städte einnehmen, wir können es. Das war seine Festlegung, wir können es. Er hat schon eine Entscheidung getroffen, noch bevor er es tat. Er hat das Land verteilt. Land Kanaan, das ist ja Wahnsinn. Und das müssen Christen lernen. Die Christen müssen wahnsinnig werden, wenn sie richtige Christen werden wollen. Denn wir leben, morgen ist das Thema übernatürliches Leben. Die müssen wahnsinnig werden. Weißt du, was Josua macht? Er verteilt das Land Kanaan so auf dem Schlachtplan schon, auf dem grünen Tisch. Verteilt das Land. Manasse kriegt diese Gegend, Ephraim kriegt diese Gegend, Juda kriegt diese Gegend, Benjamin kriegt diesen Flecken und so weiter. Verteilt schon den Stämmen, noch bevor es eingenommen hat. Er hat sich schon festgelegt, wo welcher Stamm was macht. Bevor du in die Schlacht losziehst, nicht nur so einfach, wir schießen jetzt mal, machen wir Schießübungen. Nein, Gott will nicht, dass du Schießübungen machst, sondern du musst dich festlegen. Und Paulus sagt, wir fechten nicht in der Luft. Oder nur so ein paar Luftstreiche. Halleluja, Halleluja, lieber Heiland, Jesus Christus, Heiliger Geist. Und was weiß ich sonst noch was. Nein, wir fechten nicht in der Luft, sondern wir gehen ganz bewusst und ganz geplant. Paulus hat ganz geplant gelebt. Paulus war einer der erfolgreichsten Missionare und Evangelisten. Weißt du, was Paulus gemacht hat? Der hat eine Landkarte angeschaut, bevor er die Bibel gelesen hat. Und bevor er sagte, da und dort gehen wir hin. Er hat die Landkarte gelesen, hat gesagt, also ich möchte in einem Gebiet arbeiten, wo noch kein Missionar war. Und weißt du, wo ich am liebsten arbeiten würde? In den Hauptstädten. Ephesus, Pergamon, Korinth, Athen, Rom, Tarsis oder was es auch immer ist. An diese Knotenpunkte, an die Schnittpunkte in den Großstädten, dort möchte ich wirken. Und Paulus ist dann reingegangen in die Stadt. Und weißt du, was Paulus getan hat? Ich, ich, ich kenne die Geschichte von Paulus. Wo könnte ich ansetzen? Was ist so ein Skandalpunkt? Was ist ein Problempunkt in dieser Stadt? Wo könnte ich ansetzen? Und Paulus, wenn er in eine Stadt reinkam, wo ist die Synagoge? Wo treffe ich gläubige Menschen? Wo kann ich ansetzen? Er hat ganz gezielt gewirkt. Er ist ganz gezielt gelebt. Ganz gezielt seinen Dienst vorbereitet. Und als er in Athen predigt, er ging zuerst spazieren in Athen, bevor er die Predigt anfing. Er sagt, ich bin durch die Stadt gelaufen und ich habe so viele Altäre gesehen. Jupiter-Altar, Zeus-Altar und so weiter. Und ich habe auch einen Altar gefunden, dem unbekannten Gott. Und das setze ich jetzt mal an. Den habe ich kennengelernt. Und du siehst, ganz gezielt arbeitet er. Und deshalb war sein Leben so erfolgreich. Der musste nicht 3 Jahre in einer Stadt wirken, um Erfolg zu haben, sondern er kam in 3 Tagen und hat schon Erfolg gehabt. Weil er ganz bewusst, er hat nur gesagt, Leute, diese Diana da, diese Göttin in Ephesus, alles Bluff, alles Quatsch. Die kann euch sowieso nicht helfen. Und der Demetrius, der macht Haufen Geld mit dem und so weiter und erzählt so über die Gottheiten, dass die Gottheiten abgedankt haben und abgewirtschaftet haben und so weiter. Und ganz logisch, ganz vernünftig redet er und dann geht er. Und was passiert? Eine Aufruhr in der Stadt. Die Leute machen Aufruhr und da kommt das Evangelium nach Ephesus. Es ist sehr wichtig, dass wir ganz gezielt und ganz konkret vorgehen in unserem Leben. Und deshalb in der Bibel heißt es, trachtet nach dem, was droben ist, trachtet nach dem Reich Gottes. Wenn du anfängst, das Große, das Ganze vor Augen zu sehen, wenn du anfängst, die Zusammenhänge zu sehen, wenn du anfängst, den Herrn zu sehen, wer den Herrn sieht, ist genauso, als er den Polarstern sieht. Den Herrn, wer den Herrn geschaut, und dann kann er sagen, dass so, das ist links, das ist rechts, das ist vorn, das ist hinten, das ist so weit und das ist so weit. Da kann er sich ausrichten, kann sich orientieren. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dass wir zuerst das Reich Gottes geschaut haben. Eine sichere Entscheidung ist die Fülle, die Kraft, der Reichtum Gottes. Bringt es mir? Bringt es Menschen Gottes Gegenwart? Wird Gottes Gegenwart hier erlebt oder nicht? Wird hier Gott erfahren oder nicht? Das ist ein Kriterium. Und wir müssen bestimmte Kriterien uns setzen, bevor wir Entscheidungen treffen. Und Entscheidungen treffen nicht nur, wie man gewinnt und siegt und triumphiert, sondern was passiert, wenn nichts passiert? Was passiert, wenn nichts passiert? Und deshalb ist so wichtig, weißt du, die Sportler, die lernen, wie siegt man. Aber was passiert, wenn man eine Niederlage hat? Dann brechen sie so, und dann muss irgendjemand, so ein Betreuer, muss dann mit dem Handtuch hinterherlaufen. Warum? Weil man nicht gelernt hat, wie gehe ich mit dem Sieg um, wie gehe ich mit der Niederlage um. Wie man das Pokal hochhält, das kann jeder. Aber wie macht man, wenn man keinen Pokal bekommt? Und in der Bibel haben wir das Bild von den törichten Jungfrauen. Die haben gesagt, wir haben es nicht nötig, wir müssen nichts mitnehmen. Oder wir haben in der Bibel das Bild von dem törichten Bauherrn, der gesagt, wir gehen den einfacheren Weg. Deshalb, wie gesagt, der einfache Weg ist nicht immer der richtige Weg. Der leichte, bequeme Weg. Wir sind immer so bequeme Menschen. Wir möchten nicht zu viel, wenn es schon kostet, aber nicht zu viel. Aber der bequeme Weg kann der teurere Weg sein. Der einfachere Weg kann der teurere Weg sein. Und da kam die Sturzflut und das Haus wurde davon geschwemmt. Deshalb, Leute, Entscheidungen treffen. Ist es für ewig, für immer? Hat es die Sache, was ich jetzt mache, Ewigkeitswert? Was ist die Hauptsache, was ist die Nebensache? Also diese Kriterien, wir sollten darüber nachdenken, was ist wichtig, was ist unwichtig? Und deshalb Spreu von Weizen, deshalb Paulus sagt, nicht der Heilige Geist soll prüfen, wenn wir das Reich Gottes bauen, sondern ein jeder Prüfer, womit er baut. Stroh, Stoppeln, Heu und so weiter. Was ist, wenn es durchs Feuer gehen muss? Wenn es Schwierigkeiten kommen? Wenn Anfechtungen kommen? Ist das ein starker, stabiler Grundlage? Kann man sich daran festhalten, sich darauf stützen, sich darauf verlassen? Hält es im Sturm, in der Krise, in der Anfechtung, hält es? Sichere Entscheidungen. Jetzt kann ich an Gott glauben, aber was passiert, wenn ich mal 80 bin, 90 bin, wenn ich schwach werde, wenn Krankheit kommt oder wenn das und jenes nicht mehr ist? Hast du schon die Kosten überschlagen für dein Leben? Wir sollten die Kosten überschlagen. Der kluge Mann sorgt vor, steht in der Bibel. Der kluge Mann sorgt vor. Hast du für dein Leben vorgesorgt? Und was wird es sein, was du bereitet hast? Das ist von diesem reichen Kornbauer. Heute Nacht wird man deine Seele fordern. Was passiert nach deinem Tod? Du sollst, wenn du eine Entscheidung triffst, über deinen Tod hinaus entscheiden. Und die Weichen über deinen Tod hinausstellen. Wie geht's weiter? Das, was ich baue, wenn der Tod über mein Leben hinweggegangen ist, wenn ich beerdigt bin, wie geht's dann weiter? Mit der Sache, was ich angefangen habe. Mit der Sache, was ich in die Welt gesetzt habe. Wir sollten also in der Dimension der Ewigkeit planen und kalkulieren und auf die Ewigkeit hin arbeiten, auf die Ewigkeit. Dann hat es Bestand und das können wir nur, wenn wir mit Gott zusammenarbeiten. Wenn Gott unser unsichtbarer Partner ist und wenn wir Gott in dieses ganze Getue, in das ganze Gehabe, in das ganze Geschehen mit hineinbeziehen, dann können wir für die Ewigkeit was machen. Und dann weiß ich, ich gebe es ab. Aber dann guckt der Herr schon für den Nächsten, dass es weitergeht. Und sorgt dafür, dass jemand die Sache übernimmt. Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 2, ich habe mich entschlossen. Er hat sich etwas vorgenommen. Ich habe mich entschlossen. Also ich habe mich der Pflicht nicht entzogen, sagt er einmal in Apostelgeschichte 20. Er hat sich entschlossen und sich der Pflicht nicht entzogen. Eigentlich, wenn du Kind Gottes wirst, hast du bestimmte Verpflichtungen und denen kannst du dich nicht mehr entziehen. Den ganzen Ratschluss Gottes, Apostelgeschichte 20, 27, zu verkündigen, du kannst dich nicht mehr entziehen der Pflicht. Also du triffst eine Entscheidung, ich diene Gott und für mich war das auch ganz klar, als ich mich entschieden habe, ich will Kind Gottes werden. Und dann kam ich in eine halbtote Gemeinde. Was heißt, die Gemeinde, die war gut, die haben das gute Wort gehabt, die Predigt war gut, die haben vom Kreuz gesprochen, von der Gnade gesprochen, von dem Herrn Jesus gesprochen, vom lieben Heiland geredet. Aber was die Gotteskinder taten, die saßen zusammen und schmorten im eigenen Saft. Das war so, wie ich die Gemeinde antraf. Und wir waren etwa 900 bis 1000 Mitglieder. Eine schöne Versammlung, wunderbarer Chor, herrliche Organisation und perfekte Organisation bestimmt. Da hat alles geklappt. Bei uns hinten am Ausgang gab es einen Briefkasten und da hat jeder so seinen Post vom Pastor bekommen, konnte seinen Briefkasten, seine Post rausholen, war alles perfekt. Aber diese Gemeinde hat nichts für Gott getan. Die hat nicht evangelisiert, nicht missioniert, die haben sich nur selbst gepflegt, sich selbst betätschelt, sich selbst beweihräuchert. Das war alles. Und das ist nicht der Sinn unserer Errettung. Warum bist du errettet? Gerettet sein gibt Rettersinn. Du hast Jesus erlebt und deshalb musst du auch deinen Nachbarn erzählen, wer der Heiland ist. Und dieses Bedürfnis hatte ich. Und wir brauchen aber mehr vom Heiligen Geist. Und als ich dann anfing und ja, einige andere noch diese charismatische Gemeindeerneuerung kam, oder man hat es gehört, da gibt es so etwas. Charismatische Gemeindeerneuerung. Und wir bräuchten auch eine charismatische Gemeindeerneuerung in unserer Gemeinde. Alles von unten. Leute, aufpassen, alles von unten. Weißt du, und alles gleich gebremst und geblockt. Man wollte Religion, Kirche, Gemeinde spielen. Das war alles. Wir müssen aufhören, Kirche, Religion zu spielen. Wozu sind wir bestimmt? Wozu sind wir bekehrt? Wir sind bekehrt, nach der Bibel, die Tugenden Gottes zu verkündigen. Die Eigenschaften Gottes zu verkündigen. Das Reich Gottes zu verkündigen. Zu repräsentieren, auszustrahlen. Wir sollen Abglanz seiner Herrlichkeit sein. Das ist unser Leben. So, und da habe ich gesagt, nee, also ich will mehr tun. Ich habe mich entschieden, Traktate zu verteilen. Dann hat man mir das verboten. Da habe ich selber Traktate geschrieben und selbst meine Adresse angeschrieben. Ich habe mich entschieden, ich will. Wenn die das nicht machen, ist mir egal. Aber für meinen Teil, ich möchte mein Bestes tun. Und du kannst von anderen nicht erwarten, mach das, mach das, mach das. Du musst es machen. Und wenn du machst, das hat Vorbildcharakter. Deine Entscheidung löst etwas aus in der unsichtbaren Welt und in der sichtbaren Welt. Wir haben ein sehr schönes Lied, ich weiß nicht, ob wir das singen können oder nicht. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, Sadhu Sundar Singh. Weißt du, dieser Sadhu Sundar Singh ist eine interessante Geschichte. Er hat sich bekehrt, war ein Sikh, ein Priester, gehörte der Priesterkaste an in Indien. Hat sich bekehrt, ist Christ geworden und als er Christ wurde, musste er das Haus verlassen. Sein Vater sagte, du bist nicht mehr mein Sohn, du existierst für mich nicht mehr, dich gibt's nicht mehr. Weißt du, wenn du dich für Jesus entscheidest, gibt es Entscheidungen in deinem Leben. gibt's Trennung in deinem Leben, da fliegst du raus. Ich habe in Heilbronn eine Frau gehabt, als sie sich bekehrte und zu uns in der Gemeinde kam und hat 5 Kinder gehabt, 5 kleine Kinder hat die Frau gehabt, da stand der Mann mit der Axt an der Tür. Du kommst nicht rein. Entweder sagst du dem Glauben ab und dann kommst du zu mir oder wenn du das nicht absagst, bist, da hat sie nur einen Revolver, da hat mir auch nachher noch später mal Revolver gezeigt in der Schublade. Also ich hätte mit dem Mann nicht verheiratet sein wollen. Und die sind jetzt inzwischen geschieden. Es ist besser, man trennt sich von solchen Menschen, die absolut nicht wollen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Sadus und der Sink musste alles verlassen. Und dann in der Wildnis, in den Bergen Himalayas, schrieb er dieses Lied. Zu folgen Jesus. Das Kreuz steht vor mir, die Welt liegt hinter mir. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Entscheidung. Und das ist eine schwere Entscheidung. Wenn du anfängst, ernst mit Gott zu machen, ist auch deine Umgebung plötzlich ernst. Und konsequent mit dir. Und erbarmungslos mit dir. Die kennen mit dir keine Gnade mehr. Da gibt's nur entweder oder, links oder rechts. Da gibt es keine Spielchen mehr. Da hören die Spielchen auf. Aber solange du nicht entschieden bist, solange du nicht konsequent bist, wird ein Spielchen gespielt. Heute so, morgen so und übermorgen anders. Aber wenn du dich klar entscheidest, gibt's nur noch 2 Klassen auf dieser Welt. Gläubig und ungläubig. Bekehrt und unbekehrt. Klug und töricht. Drinnen und draußen. Gerettet und verloren, frei oder gebunden, im Licht oder in der Finsternis, also Leben oder Tod. Es gibt nur noch 2 Gruppen, entweder Schaf oder Bock, Unkraut oder Weizen. Also dazwischen gibt es nicht mehr viel. Zur Linken oder zur Rechten, und wir wissen, was die zur Rechten erwartet und was die zur Linken erwartet. Entweder Gesetz oder Gnade, Geist oder Buchstabe. Niemand kann 2 Herren dienen. Entweder oder. Das ist also diese Entscheidung, die getroffen wird. Kein drittes, es gibt nichts dazwischen, keine Mitte. Du kannst also so gerne, wie du es möchtest, und so schön und so lieb, wie es wäre, neutral zu bleiben, gibt's nicht. Du kannst nicht neutral sein. Wenn du anfängst, Gott nachzufolgen, kannst du nicht mehr neutral sein. Du kannst nicht mehr neutral sein. Aber Entschlossenheit, ich sag dir eines, wenn du dich entschließt, ich will, und dann darfst du bitten, Gott, steh mir bei, Gott, hilf mir. Gott, hilf mir, mit dieser Entscheidung zurechtzukommen. Hilf mir, diese Entscheidung auszuleben. Hilf mir. Dann wird Gott dir helfen. Wenn du dich nicht entscheidest, ich kann dir eines sagen, dann hast du Stress. Dann hast du Stress. Dann hast du Stress und nochmal Stress und nochmal Stress. Wenn du keine klare Linien ziehst in deinem Leben, wenn du dich nicht abgrenzt, wenn du dich nicht entscheidest, leidest du unter Stress. Und das ist die Ursache, warum so viele Menschen so viel Stress haben. Die möchten das und das und das und das und dann sind sie so bepackt wie der Weihnachtsmann und können nichts mehr. Dann sind sie so voll, weil sie nichts lassen können. Das können sie nicht lassen, das können sie nicht lassen, das können sie nicht lassen. Deshalb können sie auch nicht heiraten. Weil sie den noch mögen und den noch mögen. Und sie können sich nicht entscheiden, was sie wirklich wollen. Du musst dich für einen entscheiden. So wie für die Ehe nur einen gibt, so gibt es auch im Leben. So gibt es in allen Bereichen nur eine Sache. Und wir müssen uns auf eine Sache fixieren und festlegen. Und wenn du dich dann für den Mann oder die Frau entschieden hast, dann ist die Entscheidung gefallen, dann egal was dann kommt. Dann sind alle anderen Entscheidungen sind nur noch Nebenentscheidungen. Die sind nicht mehr entscheidend. Du entscheidest dich nur, weil du dich deswegen und dafür dich entschieden hast. Wer 2 Mittelpunkte in seinem Leben hat, der ist exzentrisch. Weißt du, so Ellipse. Weißt du, der schlägt aus. Weil er 2 Mitten, 2 Zentren in seinem Leben hat. Und du darfst nur eine Mitte in deinem Leben haben. Dann rotierst du richtig. Dann funktioniert dein Leben richtig. Also als ich Christ wurde, ich habe damit schon zu kämpfen gehabt. Aber dann habe ich mich irgendwo festgelegt. Jesus. Ja, Herr, du. Es war nicht einfach. Und dann, weißt du, wenn du dem Herrn den kleinen Finger gibst, ist genauso wie beim Teufel. Er nimmt schon den zweiten. Und dann sagt er, könntest du das machen? Könntest du das für mich machen? Könntest du das für mich machen? Und plötzlich bin ich so drin. Also ich bin in den Predigtdienst reingekommen, ohne dass ich wollte. Ich habe es nicht gewollt unbedingt. Da kommt jemand zu mir und sagt, Pastor, mal du das, könntest du uns was aus der Bibel vorlesen? Oder das kann ich. Kein Problem, denen was aus der Bibel vorzulesen. Und dann fing ich an, aus der Bibel vorzulesen. Aber dann habe ich gemerkt, Mensch, die wollen mehr als nur, dass ich ihnen aus der Bibel was vorlese. Ich muss ihnen auch was sagen. Dann sollte ich auch für die beten noch. Das habe ich auch noch nicht vorher gemacht. So ging Stück für Stück, so ist, wird man fürs Reich Gottes Stück für Stück vereinnahmt. Und dann heißt es, wer die Hand an den Pflug legt und zurückzieht, der ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Und dann habe ich in meinem Leben irgendwo eine Phase gehabt, wo ich zwar gepredigt habe, ich habe zwei Gemeinden gehabt, habe eine Firma gehabt und habe wirklich gut gearbeitet. Ich war sehr fleißig, also ganz bestimmt, also, dass ich mir nichts vorzuwerfen muss, war sehr fleißig. Und dann zeigt mir Gott, dienst du mir wirklich? Und dann habe ich eine Vision für mein Leben bekommen, ein Traum oder was weiß ich, was es war, eine Vision. Und ich sehe, ich werde gemästet wie ein Schwein. Ne, wirklich. Und ein Schwein wird gemästet, damit es geschlachtet wird und so weiter. Und der Sinn meines Lebens ist nicht, dass ich gemästet werde, sondern dass ich für Gott etwas tue, dass ich ein Arbeitstier bin und nicht nur mich mäste und gutes Leben führe und einfaches Leben habe und so viel horte und sammle und so weiter. Ich sollte dienen. Ich sollte arbeiten für den Herrn und nicht nur gemästet. Und dann habe ich konsequent gehandelt. Und dann war die erste, dann habe ich meinen Vorsteher angerufen und ich wusste, ich komme nicht aus der Sache raus. Manchmal kommst du aus einer Sache nicht raus, dann muss es eine Veränderung bei dir geben. Ich habe meinen Vorsteher angerufen und habe gesagt, sag mal, ich war damals in Stuttgart, ist noch die Gemeinde in Heilbronn frei? Denn der hat mich angerufen und gesagt, Bruder, mach du das. Ich denke, du sollst nach Heilbronn gehen. Ich habe gebetet und ich empfinde, du sollst. Aber zwingen kann er mich nicht dazu. Aber du sollst. Und dann habe ich gesagt, nee, Dieter, es kommt nicht in Frage, dass ich nach Heilbronn gehe. Hier, Gott hat mich für Stuttgart bestimmt. Stuttgart, das ist mein Platz. Ich mag Stadt und ich mag kein so Dorf, Heilbronn und so weiter. So Nester, Weinbau, Weinbergnest irgendwo. Nein, das ist nicht mein Platz. Und wie gesagt, und da zeigt Gott mir dieses Bild. Nicht nur gemästet zu werden und dann geschlachtet zu werden und so weiter. Nein, dann rief ich ihn an und er sagte, ja, Bruder Dieter, ist die Gemeinde noch frei? Dann sagte er, ja, ich habe niemand anders gefragt, denn ich wusste ganz genau, du gehst dorthin. Und er hat sich Zeit gelassen, ist über ein halbes Jahr vergangen, hat niemand anders gesucht für die Gemeinde, denn er wusste, ich gehe. Aber ich brauche auch Zeit, um zu gehen. Und du brauchst vielleicht auch Zeit, bestimmte Dinge zu tun. Und es geht nicht von heute auf morgen. So, gewiss, ich diene Gott, habe dort Gott gedient und habe da Gott gedient. Aber ich habe das gebraucht, um da rauszukommen aus einer Sache, geschäftliche Sache, rauszukommen, dass ich sage, ich bin umgezogen, ich kann das Ding nicht mehr so machen, wie ich das bisher gemacht habe und so weiter. Ist ein bisschen weiter weg und so. Und dann kann ich da aus der Sache rauskommen. Dann kann ich diese Arbeit so ein bisschen abschieben. Nach und nach konnte ich dann auch nachher diese Arbeit auch aufgeben. So, und konnte mich ganz wieder auf der Reichsgottesarbeit fixieren. Aber der Teufel versucht uns von der Sache abzubringen. Du entscheidest dich richtig. Aber weißt du was? Wenn die Rakete, der Schuss fliegt, da gibt's Nebenwind, Erdanziehungskraft, die Schwerkraft gibt es, du wirst immer abgelenkt. Also du entscheidest dich für den Herrn. Und was dann kommt, ist immer wieder Kurskorrekturen vorzunehmen. Sichere Entscheidung ist immer wieder Kurskorrekturen vorzunehmen. So, du entscheidest dich für den Herrn und dann ist der Spitzbub, der Teufel da und bringt dich vom Ziel wieder ab. Aber dann, solange du fliegst, solange die Rakete fliegt, solange das Flugzeug fliegt, solange du auf dem Fahrrad sitzt und dich strampelst und dich bewegst, kannst du immer noch Kursänderungen vornehmen. Und wenn du heute Abend in deinem Leben merkst du, ich bin vom Ziel abgekommen, vom Ziel meines Lebens, ich habe mich bekehrt. In der ersten Liebe, ich war Feuer und Flamme für Gott. Und jetzt bin ich wieder lau und träge geworden. Mein Leben so Larifari-Leben. Bin nicht mehr das, was ich sein sollte und so weiter. Du merkst, du bist von deinem Ziel abgekommen. Du kannst Kurskorrektur vornehmen. Und das ist aber eine Folge der Entscheidung, weil du gemerkt hast, ich bin vom Ziel abgekommen. Bin wieder so gleichgültig, so oberflächlich geworden, so elegant, so leichtsinnig, was es auch immer ist. Kurskorrektur. Und weißt du, manchmal ist es sogar mit dem Fahrrad, kannst du so einen Haken schlagen und bist gleich auf der anderen Seite. Machen die jungen Leute heutzutage. So Bremse reinlegen und dann auf dem Hinterrad und dann kriegst du den Wagen rum. Vielleicht musst du Stopp irgendwo machen in deinem Leben. Du bist unterwegs und solange du unterwegs bist, solange du dich bewegst, solange du was tust, solange du mit Gott lebst und solange du mit Gott redest, kannst du immer die Dinge verändern in deinem Leben und dich korrigieren lassen. Der Herr hat den Petrus so oft korrigiert, den Paulus so oft korrigiert, alle Männer Gottes und Frauen Gottes, die wurden immer wieder von Gott gelenkt und korrigiert, als sie vom Ziel abkamen. Plötzlich kommen sie wieder in ihre Bahn und plötzlich kommen sie auf ihren Weg und in ihrem Dienst. Der Herr sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber folge mir nach.
Ich denke, das ist wichtig. Lass die anderen. Kümmere dich nicht um die anderen. Lass die Toten ihre... Da gibt es noch genug Angehörige, die sich um die Beerdigung des Vaters kümmern können. Es ist nicht deine Sache. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber folge mir nach. Oder hier die Jünger, als Jesus sie rief. Weißt du, das waren Entscheidungen in Lukas Kapitel 5. Komm, folge mir nach. Und sie verließen die Netze und sie folgten ihm sofort nach. Kannst du das auch so sofort reagieren, wenn der Herr dich ruft? Also ich denke, es ist so wichtig für sichere Entscheidungen, dass wir sofort reagieren, wenn Gott redet. Wenn Gott den Finger auf die wunde Stelle legt, dass wir sofort reagieren und nicht lange warten. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, wenn Gott zu mir redet, gib das oder mach dies. Ich bin Feuer und Flamme und ich tue das. Und gut, wenn ich das tue. Aber wenn ich das nicht getan habe, weißt du, was dann passiert? Ich komme nach Hause, fange an, mein Geld zu zählen, fange an zu rechnen, fange überlegen. Nee, das mach's nicht. Und bin am Ziel dann nachher noch so weit, dass ich sage, nee. Deshalb, der Teufel weiß ganz, wenn wir nicht sofort reagieren, wenn Gott redet, und wenn wir das nicht sofort tun, was er sagt, wenn wir nicht Täter des Wortes sind, er spricht und wir tun, dann passiert es so, dass wir nach Hause gehen und auf dem Nachhauseweg die Vögel es aufpicken oder andere zertrampeln. Also du wirst doch nicht so verrückt sein. Als ich mich entschieden habe, nach Berlin zu gehen, ich habe sofort der Gemeinde mitgeteilt, dann gab es kein Zurück mehr. Am Silvesterabend, glaube ich, war es Silvester, habe ich gesagt, Geschwister, war November, wo wir in Berlin waren und Silvester mich überlegt und entschieden, ich gehe nach Berlin. Da gibt's kein Zurück. Meine Wohnung gekündigt, meine Gemeinde abgegeben, jemand gesucht, der die Gemeinde übernimmt. Ich habe abgegeben. Es gab kein Zurück. Und dann kamen Schwierigkeiten. Dann, der liebe Bruder aus Amerika, wir können dich nicht unterstützen, Bruder Matthäus, wir haben Inflation im Land. Weißt du, jetzt hätte ich zurück. Ich wäre am liebsten, hätte gesagt, ich mach alles rückgängig. War auch drauf und dran, aber ich habe gesagt, nein, ich hab ja gesagt und ich sag auch ja und ich führe es auch aus. Ich bleib konsequent. Das ist auch so wichtig. Weißt du, die Schwierigkeiten kommen, aber ich habe eines gelernt, was du im Licht geschaut hast, bezweifle nicht in der Dunkelheit. Was du im lichten Moment gesehen hast, was du von Gott offenbar bekommen hast, das tu. Und dann kommt der Teufel, wird zerredet, dann wird diskutiert. Dann haben Leute gesagt, wie kannst du nach Berlin gehen? Das ist die Insel im Roten Meer. Ist das Berlin? Damals war noch die Mauer, war der DDR. Alle Leute verlassen Berlin und du gehst nach Berlin? Ich habe den Eindruck, wir gehen. Und wir werden gehen. Und wir kamen noch, bevor die Mauer fiel, ein Jahr davor oder zwei Jahre davor, dass wir die alles eingeleitet haben. Wir wussten nicht, wie es weitergeht, aber wir haben uns entschieden. Und ich denke, es ist so wichtig, eine Entscheidung zu treffen und dann bei dieser Entscheidung bleiben, auch wenn Schwierigkeiten kommen, auch wenn Probleme auftauchen, auch wenn alles dunkel wird und du weißt nicht mehr wie. Und ich wusste nicht, bis 3 Wochen, bevor wir umzogen, wie der Umzug passieren soll. Wer soll das bezahlen? Weißt du, so eine Entscheidung zu treffen und dann, wer soll das bezahlen? Und wir hatten 8 Zimmer und wir hatten einen Haufen Möbelar und wir haben 2 LKWs plus Anhänger, 2x das gleiche gebraucht, um den Umzug zu bewerkstelligen. Also es war nicht einfach. Und dann, was passiert, wenn wir treu sind, wenn wir konsequent sind, Gott sorgt für Mittel, Gott sorgt für Wege, wenn wir im Licht geschaut haben und im Licht gesehen haben, die Verheißung von Gott empfangen haben und die Entscheidung vor Gott getroffen haben und wissen, das war im Willen Gottes. 3 Wochen davor bekehrt sich ein Mann und sagt, und ich erzähle schon und erzähle von Berlin den Leuten, und sagt der Pastor, jetzt wo ich mich bekehre, gehen Sie weg. Was kann ich für Sie tun? Er sagt, was können Sie? Ja, ich bin Möbelhändler. Und dann kam ich, vielleicht kann er mir ein bisschen mit Möbel helfen oder vielleicht hat er einen LKW. Und das war der größte Möbelhändler Süddeutschlands, der sich bekehrte. Und er hat gleich alles zur Verfügung gestellt, dass wir hierher umziehen konnten. Gott ist treu, wenn wir treu sind. Wenn wir stark sind, wenn wir stark bleiben, bleibt Gott auch stark in unserem Leben. Aber wenn wir nachgeben, Gott hat keinen Gefallen an denen, die da weichen, die einmal so sagen und einmal so sagen, einmal hier und einmal hoch. Nein, die Konsequenz zu denen ist auch Gott konsequent. Die sagen, ich ziehe das Ding durch, ich halte es durch, mit Gottes Hilfe. Komme ich um, so komme ich um, einfach ich gehe hier durch. Das ist Sicherheit in Entscheidungen. Und vielleicht stehst du irgendwo und du sagst, ich weiß nicht weiter. Und du hast dich verrannt in eine Sache, bist in eine Sackgasse hineingefahren, kommst gar nicht weiter. Gott hat uns irgendwo hier in Berlin mal in einer Situation eine Prophetie gegeben. Weißt du, wir Menschen, wir sind ganz dumm. Töricht manchmal. Wir beten, Herr, hilf. Der Karren ist verfahren, läuft nichts mehr. Geht nichts mehr in meinem Leben.
Gott hat uns hier durch eine Prophetie einmal gesagt, wir sollen nicht beten, wenn der Karren verfahren ist, Herr, hol mich aus der Sackgasse raus, sondern wir sollten morgens, bevor wir losgehen, beten, Herr, führe und leite du mich, übernimm du die Leitung in meinem Leben. Und dann, wenn Gott die Leitung in deinem Leben übernommen hat, dann kannst du sicher Entscheidungen treffen, so und so und so. Du weißt, Gott geht mit mir. Und wenn Gott nicht mit mir mitgeht, brauche ich auch nicht hinzugehen, brauche ich auch nicht das zu tun. Wenn Gott nicht mit mir ist, will ich auch nicht hingehen und das und jenes tun. Sicherheit in Entscheidungsfragen gibt mir die Gegenwart Gottes, das Gottesbewusstsein, Gott ist mit mir. Die Wolkensäule ist mit uns, der Herr ist mit uns, der Heilige Geist ist mit uns. Wenn der Heilige Geist mit mir mitgehen kann, oh, dann gehe ich überall hin, wo der hingeht. Also ich lebe in der Gegenwart Gottes und lasst uns das heute Abend lernen. Preis Gott. Wir stehen auf und bitten Gott, wenn es Korrekturen nötig sind, dass er uns Korrekturen zeigt in unserem Leben. Wenn es nicht nötig ist, dann kannst du einfach Gott preisen, Gott anbeten und ihm danken für die Leitung in deinem Leben, die du bis jetzt gehabt hast. Und dass du wieder dich aufs Ziel konzentrieren kannst, das Ziel vor Augen. Schau auf das Ziel, schau auf diesen Stern, auf diesen Abend- und Morgenstern in deinem Leben, auf Jesus Christus. Vielleicht kann jemand ans Klavier kommen und wir wollen beten. Vater im Himmel, wir erheben dich. Wir preisen dich heute Abend, dass du den Klugen und Weisen verborgen hast, aber denen, die dich lieben, die dich suchen, Herr, die ehrlichen Herzen sind, denen offenbarst du deinen Willen, deinen Ratschluss. Und heute Abend wollen wir wissen, was dein Weg für unser Leben ist. Herr, wir wollen sicher sein. Wir wollen nicht querfeld einlaufen, sondern wir wollen eine feste Straße, einen festen Weg gehen, im Glauben und im Namen des Herrn. Vater, leitet uns. Heiliger Geist, leitet uns heute Abend. Und Herr, wenn irgendjemand da ist, der die Leitung verloren hat in seinem Leben, bring ihn wieder auf den richtigen Weg. Erforsche und erfahre mich, Gott, und siehe, so bittet David, ob ich auf richtigem Weg bin. Wenn nicht, Gott, stell mich auf dem richtigen Weg. Und dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Herr, das sind so viele Gotteskinder, die schwanken, die werden bewegt von jeglichem Wind der Lehre, von allen möglichen Dummheiten und Torheiten. Und sie haben keinen Durchblick. Heiliger Geist, lehre dein Wort, deinen Kindern. Lehre deinen Kindern dein Wort heute Abend, dass sie erkennen und dass sie Frucht bringen in ihrem Leben, dass ihr Leben fruchtbar ist. Heute Abend, Heiliger Geist, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Herr, wenn wir dein Wort haben, ist Gott mit uns. Wer kann gegen uns sein? Ist Gott mit uns? Wer und was kann uns von seiner Liebe scheiden und trennen, Herr? Es gibt absolute Sicherheit, wenn wir in dir sind, heute Abend. Danke, Herr. Preis Gott. Ist vielleicht jemand da, der sagt, Gott, ich brauche dich. Herr, ich brauche dich. Ich tue Buße. Ich bin eigene Wege gegangen. Vergib mir meine Torheiten. Ich habe nicht auf dich gehört. Hätte ich auf dich gehört, auf dein Wort gehört, dein Wort gelesen, dein Wort angenommen, dein Wort beherzigt, dein Wort getan, dann würde ich heute nicht da stehen, wo ich stehe. Herr, ich möchte Kurskorrektur vornehmen heute Abend. Ist jemand da, der Kurskorrektur vornehmen möchte? In seinem Leben, in seinem ganzen Leben. Dein Leben ist verfahren, das weißt du ganz genau. Mein Leben ist verfahren. Ich bin in der Sackgasse. Ich bin jetzt versumpft, ich komme nicht mehr weiter. Man hat mich gewarnt, aber ich habe auf die Warnungen nicht gehört. Und jetzt heute Abend, Gott ruft dich und sagt, komm, lass dich korrigieren, lass dich herausziehen aus dieser Grube. Ich will dir Weg und Licht schenken und zeigen und dich zurechtbringen. Halleluja, noch jemand, der kommen möchte. Geschwister, die kommen wollen, die dürfen kommen. Gott sucht uns, Gott liebt uns, Gott will uns auf den richtigen Weg bringen. Du sollst nicht verloren gehen. Du sollst nicht in die Irre gehen. So viele Menschen, die haben keine Führung in ihrem Leben. Es ist so wichtig, wenn du Probleme hast, wie triffst du Entscheidungen? Fragst du Gott? Fragst du deine Mitmenschen? Eine Sache besteht aus 2, 3 Zeugen. Fragst du das Wort Gottes? Fragst du die Umstände? Fragst du die Situation? Ist es möglich? Ist da eine Lücke? Ist da ein Bedarf? Ist das möglich? Du musst das Rad nicht noch einmal erfinden. Vielleicht macht jemand anders besser als du. Schließ dich dem an. Wenn du nicht ein Ganzes sein kannst, dann schließ dich einem Ganzen an. Halt dich am Gesegneten und du wirst gesegnet sein. Hältst du dich wirklich an gesegnete Menschen, an gesunde Menschen, an starke Menschen, an fröhliche Menschen, an geistliche Menschen? Wie ist dein Leben heute Abend? Stell es vor Gott mal in Frage. Prüfe. Bist du bei den Klugen? Hast du mehr, als du solltest? Oder suchst du nur immer nur das Bequemste? Nur so ein paar schöne Stunden, bis an Salbung, ein paar Tropfen der Gnade, Gott will die Fülle dir schenken heute Abend. Er will dir alles geben, aber er will auch alles von dir. Halleluja. Danke, Vater, für dein Wort. Danke, Herr, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Vielleicht ist noch jemand, der von Gott gerufen ist. Und du möchtest dein Leben heute Abend Gott ganz ausrichten und Gott ganz geben heute Abend. Komm nach vorne. Ich warte noch. Herr, du rufst. Du rufst jung und alt, Mann und Frau. Oh Herr, wir sind gefordert heute Abend von dir. Jemand ist nicht auf dem Weg. In der Bibel heißt es von den Gottlosen. Du hast dich von Gott gelöst. Du hast keine richtige Verbindung mehr mit Gott. Du hast Gott als Vater mal gehabt. Er war mal dein Freund, dein Vater, dein Berater, dein Heiland, dein Retter. Aber jetzt im Augenblick bist du ganz weit weg. In der Abend vom Morgen, so weit bist du von ihm entfernt. Schon lange her, dass du mit ihm nicht mehr gesprochen hast. Schon lange, dass er dir was gegeben, was gesagt hat. Heute Abend solltest du eine neue Begegnung mit Gott haben. Ich lade dich ein, komm nach vorne. Halleluja, ich danke für meinen Bruder heute Abend. Ich danke, dass du ihn berührst jetzt, Vater. Ich danke dir, dass du deine liebende Hände auf sein Leben legst. Der Herr legt deine Last auf, aber er hilft auch sie tragen. Halleluja, Entscheidungen. Oh Gott, in seinem Haus stehen Entscheidungen an. Oh Gott, du hilfst, diese Entscheidungen durchzuziehen. Halleluja, so wie der Bauer die Hand an den Pflug legt und Furche für Furche zieht, so sollst du dein Leben Furche für Furche ziehen, sagt der Herr. Und du sollst das ganze Feld bestellen, dein Tagwerk vollenden. So wie Paulus sagt, ich habe Glauben gehalten, den Lauf vollendet und mir ist beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Bruder, bleib fest, bleib treu, bleib unerschütterlich. Schau nicht, was die anderen machen. Gott ruft dich und dann musst du nicht über die Schulter schauen, wer mit dir mitgeht. Du reichst aus für Gott. Wenn Gott jemand haben will, dann ruft er manchmal ganz allein. Wir müssen ganz allein stehen können, ganz allein gehen können, ganz allein zuerst mal wagen, riskieren. Und Gott braucht Einzelne, die mutig sind. Den Mutigen gehört die Welt. Entscheidungen werden getroffen von kühnen und mutigen Menschen, nicht von Feiglingen. Und der Herr gibt dir einen kühnen Geist. Halleluja, Halleluja, einen kühnen Geist. Danke, Herr. Danke, Herr, auch in Ihrem Leben. Herr, dass die Mauern, Herr, die eingerissen sind, der Schutz, der verloren gegangen ist, Herr, du bringst sie wieder in Sicherheit. Halleluja, du bringst ihr Leben in Sicherheit. In deine Hand, Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du ihr Leben in deine Hand jetzt eingravierst. Oh, danke, Jesus, dass du jetzt an ihr arbeitest und dass heute Abend Gott etwas jetzt an ihr tun kann. Halleluja, Halleluja. Die Stürme, die über dein Leben gekommen sind, die können dich nicht zerbrechen. Im Gegenteil, die Stürme bringen Wurzeln in deinem Leben zutage. Die Stürme, die lassen dich in die Tiefe gehen. Die Wurzeln, die sind das Geheimnis der Kraft. Die sind das Geheimnis des Lebens, die Wurzeln. Und Gott will dir Wurzeln schenken heute Abend in Gott. Sei verwurzelt in Gott heute Abend. Nur so kannst du die Sache ausführen. Nur so kannst du ein Segen sein. Nur so kannst du andere stärken. Nur so kannst du anderen dienen. Nur so kannst du erfolgreich sein, wenn du tiefe Wurzeln hast in Gott. Halleluja, Halleluja. Hab Wurzeln in Gott. Auch du heute Abend. Gott will dein Leben verändern. Er will Dinge auf den Kopf stellen, die heute noch verkehrt sind. Du denkst, die sind richtig, das ist in Ordnung. Aber der Herr sagt, nein, mein Kind, ich will eine totale Veränderung, eine totale Umformung deines Lebens. Ich schaffe alles neu, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei. Das Alte soll auch in deinem Leben heute Abend vorbeigehen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du das Alte vorbeigehen lässt. Halleluja, Halleluja, ein neuer Tag, auch in ihrem Leben. Lieber Heiland, ich danke dir. Ich danke dir, dass du heute Abend arbeitest. Oh Gott, ich danke dir. Halleluja, du hast nicht verdient die Gnade Gottes. Aber Gott sagt, wenn ich gnädig bin, dann bin ich gnädig. Und meine Gnade reicht aus für jeden. Halleluja, Halleluja. Und wir leben von der Gnade Gottes. Und du lebst von der Gnade Gottes heute Abend. Nicht dein Verdienst, nicht dein Laufen, nicht dein Kämpfen, sondern es ist deine Gnade ist es. Schau auf die Gnade Gottes heute Abend. Halleluja, Halleluja. Die Gnade hat eine andere Sprache. Die Gnade Gottes. Halleluja. Andere Vorzeichen. Andere Ergebnisse. Die Gnade Gottes. Halleluja. Gnade Gottes arbeitet jetzt an dieser Seele. Oh, danke, danke, Herr. aber du siehst den Kummer, du siehst die Nöte, du siehst, oh Herr, die Tiefen, die Sorgen. Aber der Herr sagt, werf deine Sorgen auf mich, ich will für dich sorgen. Halleluja, danke Jesus. Danke, du wirst auch hier in ihrem Leben etwas Neues wieder schenken, Kurskorrekturen. Danke, Herr Jesus. Halleluja, halleluja, Dinge verändern. Oh Herr, solange sie glaubt, solange sie läuft, solange sie in Bewegung ist, solange sie aktiv ist, solange sie atmet, gibt es Hoffnung. Halleluja, und jetzt ist Hoffnung in deinem Leben angesagt. Fang an zu hoffen, wo nichts zu hoffen ist. Erwarte von mir, sagt der Herr. Erwarte etwas von mir in deinem Leben. Halleluja. Kinder Gottes sollen nicht ausgebrannt sein. Nein, die sollen Öl haben, die sollen Überfluss haben, die sollen brennen, die sollen explodieren von der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Schau auf mich, sagt der Herr. Schau auf mich, schau nicht auf Menschen. Hör nicht auf Menschen. Du sollst dich nicht nach Menschen orientieren, sondern dich nach mir orientieren. Und wenn du dich nach mir orientierst, bist du immer in einer besseren Position. Orientiere dich nach mir, spricht der Herr. Ich bin dein Licht, ich bin dein Stern, ich bin dein Wegbegleiter. Ich bin das, was du suchst, was du brauchst. Und in mir sollst du alles haben, sagt der Herr. Mehr als genug, mehr als genug. Halleluja. Danke, Vater. Danke für meine Schwester heute Abend. Und sie will auch eine ganze Sache, Herr. Sie will vorwärts, sie will weiter in ihrem Leben. Herr, sie will das Ziel erreichen und vom Ziel her leben, für das Ziel her leben, Herr. Und du schenkst Gnade jetzt in ihrem Leben. Hand Gottes, komm auf ihr Leben heute Abend. Herr, lass das Dinge in ihrem Leben verblassen, die nichts taugen, nichts bringen. Halleluja, lass die Dinge verblassen. Herr, lass das Äußere verblassen. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und da trifft man sichere Entscheidungen. Wenn man anfängt, für die Ewigkeit zu leben, an die Ewigkeit zu denken, für die Ewigkeit zu kämpfen, die Ewigkeit vor Augen. Danke, Herr, dass wir die Ewigkeit sehen dürfen. Halleluja, das Jenseits. Oh, die Welt Gottes, den Thron Gottes. Und wir sind für den Thron bestimmt. Danke. Guten Morgen. Lieber Heiland, ich danke dir für meinen Bruder. Halleluja, du wächst das Innere. Du wächst das, was in seiner Seele ist. Halleluja, du erwächst seinen Geist, Herr, und du schenkst Gnade für seinen Geist. Halleluja, Gott schenkt Gnade für deinen Geist jetzt. Für deine Seele, Herr. Halleluja, das Innere wird berührt vom Herrn. Schau nicht zurück, sagt Gott. Schau nach vorne. Hör nicht auf die Umstände. Hör nicht auf die Situation und achte nicht auf die Situation. Du hast eine Entscheidung getroffen, mir nach, und bleib auf dem Weg. Lass die Toten ihre Toten begraben. Lass die Gespenster Gespenster sein. Lass die Geister Geister sein. Kümmere dich nicht um die. Du hast die Hand an den Flug gelegt und arbeite für mich. Fang an, für mich was zu tun. Dann kann der Feind dich nicht beschäftigen. Wenn du für mich arbeitest, kann der Feind dich nicht beschäftigen. Mit seinem Kummer, mit seinen Problemen, mit seinen Schwierigkeiten. Du dienst mir und fang an, mir zu dienen. Fang an, mir zu dienen, spricht der Herr. Fang an, mir zu dienen. Tu etwas. Tu das, was dir vor die Hände kommt. Danke, Vater, auch für seine Seele. Und du berührst auch seine Seele. Herr, du erlöst seine Seele. Halleluja, halleluja. Du schenkst Befreiung, Herr. Ich danke dir, dass du Befreiung schenkst heute Abend. Und du weißt, wo Befreiung nötig ist, wo Befreiung angesagt ist. Herr, du löst die Dinge in seinem Leben, Herr, die noch nicht gelöst sind. Herr, denn er soll auch das Ziel erreichen, die himmlische Berufung. Herr, er soll den Thron Gottes erreichen. Und das, was ihn aufgehalten hat, was ihn blockiert, was ihn hindert, Herr. Oh Herr, das möchtest du aus seinem Leben entfernen. Oh Meister, komm in sein Leben. Komm in sein Leben und arbeite du an seiner Seele, an seinem Geist, an seinem Verstand, an seinem Gefühl, Herr, an seinem Willen, an seinen Empfindungen. Arbeite du, oh Gott, oh lebendiger Vater. Schaff ein Wunder. Schaff ein Wunder der Befreiung in dieser Seele. Halleluja. Danke. Ja, lieber Heiland, ich danke dir, dass du auch an ihren Füßen wirken willst. Seele, Geist und Leib sollen bewahrt werden auf den Tag Jesu Christi. Halleluja, schenk Erlösung, schenk Befreiung, lieber Heiland. Ich danke dir, dass du es tust, heute Abend. Halleluja, halleluja. Danke, Herr, Heilung soll in diese Füße kommen. Amen. Bis in die Zehenspitzen, Herr. Erlösung bis in die Zehenspitzen. Befreiung bis in die Zehenspitzen. Vergebung bis in die Zehenspitzen. Halleluja, halleluja. Der ganze Körper soll durchdrungen werden. Jesus, du bist das Haupt. Und sie soll Glied an deinem Leibe sein. Du bist das Haupt. Herr, und vom Kopf geht Heilung. und Gesundheit aus von deinem Leben, Herr. Gib Kraft aus, jetzt. Oh, Glorie. Gottes Kraft, du wirkst jetzt. 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 Halleluja, Halleluja. Halleluja, Heilung kommt jetzt in deinen Körper. Oh, Glorie, ich spüre Heilung. Halleluja. Es ist keine Zauberei, wie die Frau da gesagt hat. Es ist Kraft Gottes. Gott wirkt jetzt in deinem Leben. Halleluja. Danke. Amen. Amen. Gesundheit soll deinen Körper erfüllen. Kraft und Stärke soll über dein Leben kommen. Und der Friede Gottes soll deine Gedanken erfüllen. Oh, Friede Gottes, erfüll diese Seele jetzt. Amen. Amen. Neuen Anfang. Herr, schenk es. Schenk dieser Seele einen ganz neuen Anfang, Herr. Halleluja, einen ganz neuen Durchbruch heute Abend, Herr. Erhebe ihr Haupt. Oh, Glorie, der Herr sagt, ich erhebe deinen Kopf. Oh, ich erhebe deinen Kopf, denn deine Erlösung naht sich. Meine Tochter, die Dinge, die in deinem Leben, bis sie dich niedergedrückt haben, die verblassen jetzt. Halleluja, der Herr macht aus Dunkelheit Licht. Halleluja, denn er ist das Licht. Er ist das Licht deines Lebens. Und der Herr sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandern. Halleluja. Oh, die Finsternis von deinem Leben weicht. Und ich sehe, wie Licht, mehr Licht und mehr Licht und immer mehr Licht in deinem Leben wird. Halleluja. Die dunklen Stellen. Halleluja. Der Feind hat dich mit Dreck beworfen, dich beschmutzt und dich dir übel zugesetzt. Aber der Herr sagt, ich reinige jetzt deine Seele von all den Attacken des Feindes. Halleluja. Der Herr reinigt deine Seele. Halleluja. Deine Seele wird jetzt gereinigt. Dieses weiße Kleid, du kriegst ein neues Gewand heute Abend. Halleluja, deine Seele, dein Geist und dein Leib werden gereinigt. Deine Gedanken werden ganz neu ausgerichtet. Es ist der Herr. Es ist der Herr, der an deinem Leben wirkt. Amen. Wie geht's mit dem Heiland? Na? Lieber Heiland, lass, dass diese Seele ganz frei werden möchte, möge. Herr, erlöse diese Seele, Herr. Befreie diese Seele jetzt von der Umnachtung, den Banden, die über ihr Leben gekommen sind. Zerreiße, zersprenge die Fesseln, oh Gott. Geist der Depression, Geist der Verzagtheit, Geist der Mutlosigkeit, Geist der Angst. Verlass jetzt diesen Körper in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Lieber Heiland, schenk dieser Seele Frieden. Gottes Frieden. Halleluja. Und die ganz öffnet die Ohren für deine Stimme und nicht mehr für den Teufel und nicht mehr für den Feind. Öffne ihre Ohren für die Geheimnisse Gottes. Fang an, die Bibel zu lesen als Wort Gottes und nicht als irgendein Buch. Die Bibel ist ein anderes Buch als alle anderen Bücher. Fang an, die Bibel, das Wort Gottes, zu dir reden zu lassen. Gott spricht durch sein Wort zu dir. Der Teufel versucht, das Wort zu missbrauchen. Der Teufel hat bei Jesus das Wort missbraucht. Aber Jesus sagt, es steht wiederum geschrieben. Und du tust es jetzt wiederum. Dem Teufel zum Trotz. Das Wort Gottes ist Schwert und ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Ack und Bein trennt und scheidet. Halleluja. Danke, Herr. Wirke an dieser Seele. Amen. Danke, Herr. Preis Gott. Habe ich schon für dich gebetet? Lieber Heiland, segne seine Seele. Oh Gott, er will mit dir gehen. Sicheren Tritt. Du machst deine Füße den Hirschfüßen gleich. Halleluja. Bring Übereinstimmung in seinem Leben. Zwischen Denken und Wollen und Wollen und Können. Halleluja. Und zwischen Können und Tun. Du kannst viel mehr, als was du tust. Trau dir was zu, sagt der Herr. Trau dir was zu. Wie geht's bei dir? Du machst so langes Gesicht, als wenn 7 Tage regnen würde. Lieber Heiland, nimm den Regen weg von ihrem Leben. Nimm die dunklen Stellen von ihrem Leben weg und erhelle du das Dunkle ihres Lebens, Jesus. Oh Herr, erhelle du das Dunkle ihres Lebens. Oh Herr Jesus, du siehst, oh Gott, du siehst, wo sie steht und sie will. Oh Herr, und du siehst ihre Unfähigkeit. Aber ich traue dir zu, Heiliger Geist, dass du etwas in ihrem Leben schaffst. Oh lieber Heiland, schaff etwas. Schaff etwas ganz Neues in ihrem Leben. Lass die Toten ihre Toten begraben, sagt Jesus. Du komm und folge mir nach. Herr, hilf, dass sie eine ganze Sache mit dir macht. Herr, dass sie konsequent und kompromisslos ist. Herr, das kann sie nicht von sich selbst, Herr. Oh, das musst du in ihr wirken. Du musst zum Wollen das Vollbringen in ihrem Leben schenken. Tu das, lieber Heiland, heute Abend. Oh, Heiland, füll sie mit Kraft. Füll sie mit Gnade. Füll sie mit Erbarmen, oh Gott. Oh, Herr, lass, dass mit dieser Seele etwas geschieht.
und ich habe Hoffnung für sie. Hoffnung, Herr. Oh, dein Wort gibt für jeden Menschen Hoffnung. Und du kannst aus ihrem Leben etwas machen. Sie hat Ja zu dir gesagt und du wirst es sie nicht mehr locker und loslassen. Herr, du wirst das Werk der Erlösung an ihr vollenden. Geist Gottes, vollende das Werk der Erlösung jetzt an dieser Seele. Halleluja, an ihrer Seele. An ihrer Seele. Die Heilung kommt von innen, von der Seele. Wenn die Seele gesund ist, wenn die Seele glücklich ist, wird auch der Geist glücklich und auch der Körper. Halleluja, wirst auch wieder lachen können, wenn deine Seele in Gott ruht, in Gottes Hände.